Sag mal, Saskia, jetzt kenne ich dich ja schon eine Weile, aber ich glaube, ich spüre bei dir eine speziell große Vorfreude auf das heutige Thema. Warum ist das so?
Ja, ich freue mich tatsächlich riesig auf die heutige Folge und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits dürfen wir ja heute unseren ersten Gast vorstellen. Oder warte mal, Britta, ich glaube, man sagt Gästin, ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube auch
Ja.
Gästin.
Und dann darf ich heute nicht nur über die Kunst sprechen, sondern auch über meine zweite Leidenschaft, und zwar die Pflanzen. Damit verbunden ist auch das Räuchern von Pflanzen. Und heute im Speziellen fokussieren wir uns auf zwei ganz bestimmte Harze. Deshalb lass uns doch starten.
Ja, lass uns starten. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie von Saskia schon angedeutet, geht es heute um Harze. Und zwar um ganz spezielle Harze, nämlich Weihrauch und Myrrhe. Ihr ahnt es bestimmt schon, es kommt noch Gold hinzu. Denn heute nehmen wir euch mit zu den drei Königen und ihren drei Gaben, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. Zuerst möchten wir aber Lisa Wagner, unsere Gästin, die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Und anschließend gehen wir dann auf die Geschichte der drei Könige ein und natürlich deren drei Gaben. Knackig wird diese Folge wahrscheinlich nicht.
Nee.
Wir haben echt viel vor heute. Ja, Lisa, herzlich willkommen. Stell dich doch gleich mal vor.
Kunst und knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf.
Herzlichen Dank für eure Einladung, Britta und Saskia. Ja, ich bin Restauratorin für Gemälde und Skulpturen und ich bin schon bei den ersten Folgen auf eurem Podcast aufmerksam geworden. Und da wollte ich am liebsten einfach gleich mit euch am Küchentisch sitzen und über Kunst reden. Dann schrieb ich euch von meiner Freude, die sympathische Art und die Tatsache, dass ihr den Einstieg zur Kunst über das Material macht, hat mich einfach begeistert. Mein Zugang zu Kunstwerken ist sehr stark über die Materialien und die Techniken. Wenn ich mir ein Kunstwerk ansehe, spüre ich quasi schon fast haptisch die Beschaffenheit der Oberfläche. Es ist so wie ein Sog. Ich denke mich in die Herausforderungen der Techniken ein. Und ich bin der Meinung, dass wir mit dem Wissen über die Materialien und die Kunsttechniken noch viel mehr über die Werke und auch die Künstler selbst erfahren können. Jetzt freue ich mich ganz doll, heute dabei zu sein und ich bin natürlich auch aufgeregt, weil das mein allererster Podcast ist. Also vielen Dank.
Mega schön. Also wir freuen uns riesig, dich dabei zu haben. Und ich muss sagen, wir sind also auch immer noch aufgeregt
Ich
bei
finde es
jeder
auch ganz
Folge.
toll. Ja, ich finde es auch ganz toll, dass du mit dabei bist. Und ich weiß auch noch, wie sehr ich mich über dein Feedback gefreut habe. Also es gab schon einiges positives Feedback, aber du hast wirklich so nett und so begeistert geschrieben. Das war ganz toll. Danke nochmal dafür.
Ja, gerne. Es war, ja, kam aus dem Herzen. So, ja, dann zum heutigen Thema. Woher kommt denn die Geschichte der drei Könige überhaupt, Saskia?
Ja, die Quellen für die Darstellung der Geschichte der drei Könige oder drei Magier, wie sie natürlich auch genannt werden, sind das Evangelium von Matthäus, dann die Prophezeiung von Micha und die Apokryphen.
Also salopp gesagt, all die Texte, die es nicht in die Bibel geschafft haben.
Ja, genau. Die Geschichte, die die meisten von uns kennen, geht so. Ich schaue mal, ob ich sie zusammenkriege. Die drei Weisen aus dem Morgenland kommen nach Jerusalem und fragen den dortigen König, den Herrscher Herodes, wo sie denn den neugeborenen König Israels finden können. Ja, und Herodes hat Angst um seine Macht und erschrickt. Und er geht zu seinen Hohepriestern und die prophezeien ihm, dass der Messias sich in Bethlehem befindet. Und Herodes schickt daraufhin die drei Weisen nach Bethlehem. Er beauftragt sie, Jesus zu suchen und ihm mitzuteilen, wo er ist. Daraufhin gehen die drei Weisen, folgen dem Stern, finden das Jesuskind in einem Stall und überbringen ihm die Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befiehlt ihnen aber nicht, zu Herodes zurückzugehen, und so ziehen sie zurück in ihr Land.
Die drei Weisen gelten ja auch als Gelehrte der Antike. Und in deiner Erzählung haben wir jetzt auch gehört, dass sie Magier bezeichnet werden, Weise, Gelehrte und auch das Wort Könige wird benutzt. Ab wann setzt sich denn der Begriff der drei Könige durch?
Eigentlich erst im 6. Jahrhundert und interessanterweise lässt die Bibel die Anzahl der Weisen offen. Also es werden immer drei Gaben genannt und so eigentlich steht auch die Zahl drei dann fest.
Ah, okay. Und wie sieht es mit den Namen aus? Sind die Namen eigentlich von Anfang an auch bekannt?
Ja, also die Namen sind quasi früher bekannt. Sie werden bereits im 3. Jahrhundert erwähnt. Und in der Kunst finden wir dies erst im Mittelalter. Britta, weißt du eigentlich, welcher König welche Gaben bringt?
Uff, lass mich mal überlegen. Also, da ich ja keiner Konfession angehöre und ich weder im Religionsunterricht war, noch bin ich konfirmiert worden, habe auch keine Kommunion empfangen. Also man sagt die Namen und die Gaben halt immer in derselben Reihenfolge, so viel weiß ich. Also Kaspar, Melchior und Balthasar, also Gold, Weihrauch, Myrrhe. Das heißt, Kaspar bringt Gold, Melchior bringt Weihrauch und der Balthasar bringt die Myrrhe.
Perfekte Herleitung. Also Kaspar ist übrigens der König, der oft als Afrikaner dargestellt wird, somit in dunkler Hautfarbe. Es gibt aber auch Darstellungen, in denen nicht die drei Könige, sondern die drei Lebensalter gezeigt werden. Das Material Gold steht symbolisch für die Vollkommenheit der Seele.
Also das finde ich sehr spannend. Damit sind wir ja auch gleich hier bei der Symbolik angekommen. Wofür stehen denn dann die drei Gaben? Oder willst du das später ansprechen, Saskia?
Ja, also es gibt da so viele Interpretationen. Ich würde es gerne später im Detail besprechen, aber hier nur ganz kurz vielleicht. Gold eben als Symbol der Vollkommenheit, Weihrauch und Myrrhe als Symbol für das Männliche und das Weibliche. Aber auch Königtum, Priestertum, Opfertod stehen in diesem Zusammenhang. Maria, Jesus, Gott, Vater oder Geburt, Menschwerdung und Tod. Also ja, ich glaube, wir könnten da stundenlang philosophieren. Lass uns das später nochmal drauf eingehen. Weiß jemand von euch, warum die Anbetung in Bethlehem und nicht in Jerusalem stattfindet?
Nee, also wie gesagt, Religion habe ich echt wenig Ahnung, leider.
Ja, und ich habe jetzt vor Weihnachten über alles, was man so hört und liest, das nochmal aufgefrischt und soweit mir bewusst ist, war eben diese Volkszählung, für die jeder Bürger in seine Heimatstadt reisen musste. Und deswegen ist Josefs Familie nach Bethlehem gegangen. Und so kam es, dass Jesus dann in Bethlehem geboren wurde.
Ah ja. Stimmt, klar.
Ja. Aber Bethlehem ist auch die Stadt von König David. Und das betont wiederum den königlichen Rang von Christus. Und ich habe mich dann auch gefragt, wo die Geschichte der drei Könige in Kirchen dargestellt wird. Und ja, meine Recherche hat ergeben, dass sie oft an bevorzugten Orten, wie beispielsweise am Mittelportal oder bei Altären zu sehen ist. Und ein fantastisches Mosaik, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, aus dem 6. Jahrhundert, befindet sich in Ravenna und zwar in der Basilika Sant'Apollinare Nuovo. Habt ihr das schon mal gesehen, das Mosaik?
Ah, ja, also trotz meines unreligiösen Daseins, Kirchen bezaubern mich immer wieder. Und in Ravenna war ich, und dann ist es ja wirklich Pflicht als Kunsthistorikerin. Und es ist wirklich so, so wunderschön. Wirklich. Ich bin
Ja.
am Schwärmen, immer noch.
Ja, ich auch.
Oh, das klingt ganz toll von euch beiden. Ich kenne es leider nur aus den Abbildungen, aber ja, dann kommt es jetzt definitiv auf die Wunschliste.
Machen wir eine Reise zu dritt.
Oh ja.
Ja, gute Idee.
Ja, also interessant finde ich übrigens auch, dass in den frühen Darstellungen die Szene der drei Könige eigentlich mehr, ich sage jetzt mal, einem kaiserlichen Empfang nachempfunden wurde. Und das verändert sich dann im 4. Jahrhundert. Maria hat das Jesuskind dann auf dem Schoß. Danach kommt noch der Segensgestus hinzu und die Demutsgeste, also die Geste des Kniefalles. Und im Mittelalter sehen wir dann ganz klar die höfische Prägung. Also es werden Pferde und Kamele ergänzt. Vor allem das Exotische wird betont. Aber nicht nur anhand eigentlich der Kamele, sondern vor allem anhand der Kleidung der Personen.
Ja, also das ist total spannend, ne? Wie vielfältig diese Szene so dargestellt wurde. Und ich habe auch schon Werke gesehen, in denen die Maria noch auf dem Wochenbett liegt oder wo es gar keinen Stall gibt, sondern alles in eine Ruinenlandschaft eingebettet ist, sehr romantisch mit Durchblicken durch die Fenster der Ruinen, aber auch schon durch die Mauerausbrüche. Und da sind wir dann eben tatsächlich vermehrt in der Romantik. Doch auch die Krippe setzt sich durch. Und da würde ich sagen, kennt ihr eigentlich den Brauch, dass die Sternsinger das K, M und B und die Jahreszahl in den Türstock schreiben?
Ja, klar, für Kaspar, Melchior und Balthasar. Also, ich glaube, auf dem Land ist es noch viel eher verbreitet. Aber auch hier in Frankfurt werden mit Kreide die Türen mit diesen Buchstaben beschriftet.
Ja, also ich kenne den Brauch auch, aber ich muss dir kurz widersprechen, Britta, beziehungsweise einfach kurz ergänzen.
Ja.
Und zwar, wir kennen es ja heute so, also Caspar, Melchior, Balthasar, aber im frühen Mittelalter hießen sie noch Katharina, Margarete und Barbara. Und die drei Frauen gehören zu den 14 nothelfenden Heiligen. Also die bewachen, quasi beschützen Haus und Stall. Und wenn ich hier noch ein bisschen mehr ausholen darf, vor dem Christentum verehrte man sie als Anbet, die Erde, Wilbet, die Sonne und Barbet, der Mond. Also das sind die drei alpenländischen Beten. Sie wurden damals oder quasi auch weiblich-göttliche Trinität genannt.
Das ist ja verrückt. Also das liebe Patriarchat auch da. Und wirklich, ich habe mich auch immer gewundert, Kaspar mit C und dabei steht ein K. Katharina.
Ja,
Ja,
ja.
toll. Vielen Dank.
Ja.
Ja, finde ich jetzt auch eine Bereicherung, das alles noch dazu zu wissen.
Ja.
Sag mal, räuchert ihr eigentlich am Dreikönigstag?
Ja, also ich räuchere tatsächlich sehr oft während den Rauhnächten, also zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Also diese Tage heißen Rauhnächte. Aber eigentlich weniger aus religiöser Überzeugung, sondern einfach, weil ich es eine wunderschöne Tradition finde. Und der Dreikönigstag bildet ja auch den Abschluss dieser Rauhnächte. Früher ging man an diesem Tag mit weihenden Pflanzen und Harzen durch Haus und Stall. Aber ich denke, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Was ist mit dir, Lisa? Räucherst du?
Am Dreikönigstag selbst habe ich noch nicht geräuchert. Bei uns gab es aber den Brauch, einen Dreikönigskranz zu essen. Und der war in so wie so kleine Brötchen eingeteilt. Und wer dann das Stück hatte, wo drin so eine kleine Plastik-Marienstatue war, der durfte sich die goldene Papierkrone aufsetzen. Und damit sind wir doch auch schon beim Gold. Was gibt's da?
Ja, perfekt, ja. Britta, beschreib unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte kurz den Weimarer Altar. Ich mag deine Bildbeschreibungen so sehr.
Ja, vielen Dank. Daher komme ich zu dieser Ehre. Ich kannte den Weimarer Altar vorher nämlich gar nicht und habe ihn mir jetzt angeschaut. Es ist ein gotischer Schnitzaltar, der als zentrales Thema Sankt Martin hat. Ihr wisst schon, das ist der mit dem Mantel, also der den Mantel mit dem Bettler teilt. Der ist dargestellt auf dem Altar. Und der Altar stammt aus der thüringischen Dorfkirche in Meckfeld bei Weimar. Nach diesem Altar ist der Meister des Meckfelder Altars benannt, dem in Thüringen mehrere Altäre zugeordnet werden können. Und der Altar gehört zur Sammlung der Klassikstiftung Weimar, das kennt vielleicht einige, und er kann in der Marienkirche in Mühlhausen bestaunt werden. Und er ist, und das ist wirklich besonders, ohne spätere Übermalung erhalten. Wie bei vielen gotischen Schnitzaltären sind die bemalten Holzfiguren in vergoldeten Schreinen eingestellt. Also man kann sich das so vorstellen, dass jede Figur wie in so einem Setzkasten in einem eigenen goldenen Abteil ist. Wir konzentrieren uns jetzt heute aber hier auf die vier kleinen Schnitzfiguren in der Predella unten drunter, also Maria und die drei Könige im unteren Teil des Altars. Die Figurengruppe sind eigentlich streng genommen fünf Menschen. Auf der linken Seite ist es Maria. Die sitzt und hat das Jesusbaby, also der fünfte, hier auf dem Schoß. Und vor ihr kniet der erste König. Er ist eindeutig der Älteste, ein Greis, also König Melchior. Und er hat ein Kästchen in der Hand und blickt ganz erwartungsvoll zur sitzenden Maria auf. Und darin ist das Gold. Und hinter ihm, also rechts von ihm, steht der nächste König mit einem runden Gefäß in der linken Hand. Und er ist so mittelalt, also im besten Mannesalter. Das ist so eine altertümliche Beschreibung dafür. Balthasar ist das. Und er bringt Weihrauch als Geschenk. Und hier hat er auch eine Krone auf dem Kopf. Und ganz rechts in der Predella ist der schwarzhäutige König zu sehen, also Kaspar. Er ist der Jüngste und er trägt eine Art Turban auf dem Kopf. Oder was meint ihr, was das ist? Turban oder?
Ja, ich denke Turban.
Würde ich auch sagen, wenn man es so mit anderen, mit gemalten Darstellungen vergleicht.
Ja, man kann das hier nicht so ganz gut erkennen, aber ich denke auch, es ist ein Turban und Kaspar bringt die Myrrhe mit als Geschenk. Und nun zum Gold. Alle Figuren haben nämlich Gold an sich, also eine goldene Robe oder haben ein goldenes Gewand an. Außerdem sind die Krone von Maria und die Krone des mittleren Königs sowie eben auch dieser Turban des schwarzen Königs in Gold.
Ja, und dann gibt es noch bei den Kleidern einige, die schwarz aussehen, aber das waren Versilberungen, die jetzt heute verschwärzt sind. Und die waren tatsächlich früher auch noch mit farbigen, transparenten Überzügen bemalt.
Ja, man kann es nicht mehr so richtig sehen, aber die Gewänder leuchteten sehr prächtig, bunt, prunkvoll einfach.
So, wenn ich das kurz zusammenfasse. Die Könige in kostbaren Gewändern übergeben kostbare Geschenke in wertvollen Verpackungen.
Ja, genau.
Lisa, wie hat man denn diese Goldeffekte erzielt?
Ja, das ist also tatsächlich gar nicht nur ein Effekt, sondern echtes Gold.
Ah.
Und um solch goldene Umhänge oder auch die Geschenke der Könige darzustellen, hat man tatsächlich Blattgold verwendet. Und dazu hat man kleine Goldbarren so lange flach gewalzt, bis daraus eine Goldfolie entstand. Und dieses Folienband wurde dann wiederum in Quadrate geschnitten und zwischen Trennblätter gelegt. Und dann war es die Aufgabe der Blattgoldschläger, mit einer ganz präzisen Schlagtechnik diese Pakete, in denen dann eben mehrere Quadrate Goldfolie liegen, flach zu klopfen, immer wieder und ganz präzise. Und durch einen mehrfachen Durchlauf wurden dann diese Folienquadrate größer und größer und dünner. Und dann mussten sie wieder in kleine Quadrate geschnitten werden und neu zu Paketen zusammengestapelt und wieder geschlagen.
Boah, da wird man ja schon fast schwindelig. Also wenn ich das so salopp zusammenfasse, denke ich, das ist so wie ein bisschen beim Auswahlen von Hefeteig, also indem man die Portion eigentlich immer wieder teilt, bis man dann daraus mehrere dünne Pizzaboden hat, oder?
So ungefähr, genau. Und die Berggoldschläger haben eben diesen Vorgang so oft wiederholt, bis das Gold hauchdünn war und beim leisesten Luftzug schon wegwehen konnte. Und die Blätter, diese gehauchdünnen Blätter, die man hat, werden eben nochmals in akkurate Quadrate geschnitten, quasi auf so ein Standardformat. Und dann wie bei einem Fotoalbum mit Zwischenblättern, also mit so Seidenpapier, in sogenannten Heften aufbewahrt für den Verkauf.
Ja, ich habe mal mit Blattgold gebastelt. Also ich habe so einen Bilderrahmen vergoldet, das ist schon ziemlich lange her. Und da habe ich den Holzgrund vorher mit Anlegeöl bestrichen und dann diese hauchdünnen Blättchen später draufgelegt. Wurde das denn bei den geschnitzten Holzfiguren auch so gemacht? Das stelle ich mir alles sehr aufwendig vor.
Also Britta, das war tatsächlich noch viel aufwendiger, denn das Bemalen und Vergolden der Skulptur nennt man das Fassen, also ein eigener Arbeitsvorgang, wofür es den Fassmaler gab. Das war schon im Mittelalter ein mehrjähriger Lehrberuf, denn dafür brauchte man ganz viel Wissen um die Materialien und auch zu den Herstellungstechniken und natürlich musste da auch jeder Handgriff sitzen. Ich beschreibe jetzt mal die wichtigsten Vorgänge als groben Überblick nur,
Sehr gerne.
weil es da noch viele Details dazu gibt. Aber zuerst überzog der Fassmaler die Skulptur mit Leim. Und der Leim wurde zum Beispiel aus Tierhäuten oder aus Tierknochen hergestellt. Und die Leimschicht diente dazu, dass die nächsten Schichten gut auf dem Holz hafteten. Aus dem Leim und fein gemahlener Kreide mischte der Fassmaler dann die Grundierung an. Sie ist in der Konsistenz und der Farbe so ähnlich, wie man sich so heute einen Crepe-Teig anrührt. Und mit einem Pinsel hat er diese Grundierung dann aufgestupft und dann aufgestrichen. Und zwar auf die ganze Skulptur und dann anziehen lassen. Und wenn es dann angezogen ist und noch nicht ganz trocken, dann setzt man die nächste Schicht drauf. Das ist dann so ähnlich wie beim Baumkuchen.
Klingt gar nicht so einfach. Vor allen Dingen diese Grundierschicht dann überall ungefähr gleich dick aufzutragen. Und dann auch noch ohne Luftbläschen und man muss aufpassen, dass nicht Staub irgendwann drauf kleben bleibt und so. Und wenn dann alles getrocknet ist, dann hat man also so eine strahlend-weiße Skulptur erstmal.
Ja, genau. Und wenn das getrocknet ist, ist es strahlend weiß und man sieht gar nicht mehr so richtig, wie es eine Skulptur ist, weil das dann so blendet. Und dennoch musste das Ganze dann geschliffen werden und weil die Oberfläche total glatt sein musste, denn jede Rille, jede Luftblase oder jeder Staub, der eben doch reingekommen wäre, dann würde man nachher in dem Gold sehen. Das würde sich einfach abzeichnen.
Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass dafür dann auch wieder viele raffinierte Techniken benutzt wurden,
Ja, genau, hast du schon
oder?
vorgeahnt. Also Schleifpapier gab es damals natürlich noch nicht, aber man hatte feine Raspeln, Fischhäute, Schachtelhalm, also aus der Pflanze tatsächlich. Oder man konnte Lederlappen benutzen zum Schleifen und dann hat man auch Tierzähne benutzt, um die Oberfläche tatsächlich zu polieren. Und erst wenn dann
Verrückt.
alles ganz glatt war, kam der nächste Schritt, die Vorbereitungsschicht für das Blattgold. Das sogenannte Polyment. Und das Polyment, das hat zwei Funktionen. Zum einen dient es als weiches Kissen für die Blattvergoldung, damit sie gut poliert werden kann. Und es ist aber auch eine farbige Unterlage für die Vergoldung. Denn das Blattgold war so hauchdünn, dass die drunterliegende Farbe durchscheint. Also ein Rotton hat dann die Blattgoldtönung warm erscheinen lassen. Ein weißer, gelber oder blauer Untergrund haben dem Gold dann eine andere Farbnuance gegeben. Und beim Blattgold, wie jetzt auch hier bei dem Weimarer Altar, wurde oft eine dunkelrotbraune, fette Tonerde verwendet. Die nennt man Bolus. Und dieser Bolus wird mit Eiweiß und etwas Wasser vermischt. Manche schworen darauf, geschlagenes Eiweiß zu nehmen, andere verrottetes Eiweiß. Je nach Rezept kamen dann andere Zutaten hinzu, aus denen dann dieses Polyment mit dem Bolus gemischt wird und dann das Ganze eingesumpft. Das heißt, man hat das für längere Zeit stehen lassen, damit sich das alles gut, richtig gut zu einer Paste vermischt.
Wow, also das ist ja wirklich irre aufwendig. Und super interessant finde ich, weil dieses Blattgold ja wirklich so hauchdünn ist, dass man dadurch quasi vorher schon mit einer Farbe drunter darauf achtet, wie hinterher die Nuance aussieht. Aber das ist auch so ähnlich wie bei der Malerei auch, wo man mit dunklen Tönen in der Ölmalerei anfängt und dann mit heller drüber malt und so. Also finde ich irre interessant alles. Und woher weiß man das eigentlich auch heute alles?
Ja, also einerseits kann man natürlich Materialanalysen machen, und aber andererseits, und das finde ich dann immer sehr spannend, gibt es auch schon im Mittelalter Aufzeichnungen. Also zum Beispiel hat der italienische Maler Cennino Cennini die Techniken der Blattvergoldung schon im 15. Jahrhundert sehr ausführlich beschrieben.
Ah, ich erinnere mich an
Und
Cennini aus dem Kunstgeschichtsstudium,
ja,
ja.
genau, also da gibt es aber ganz viele, auch aus ganz Europa. Und es ist sehr spannend, sich in diese auch alten Sprachen einzulesen und zu sehen, wie detailliert das berichtet wurde. Und er berät also zum Beispiel, wie viele Polimentschichten man auftragen soll und wie diese zu glätten sind, bevor das Blattgold angeschossen wird. Und anschließend ist auch so ein Fachausdruck für das Anlegen von dem Blattgold. Und er hat das so gemacht, indem er das Goldblatt mittels eines Papiers auflegte, also quasi das Papier unter das Goldblatt schob und es dann rüberhob zu der Skulptur und da quasi wieder so vorsichtig runter geschüttelt hat, sage ich jetzt mal. Aber meistens macht man das heutzutage so, und ich glaube auch schon sehr lange, dass man einen breiten, flachen Pinsel benutzt hat aus dem Schwanzhaar von den Eichhörnchen. Der ist super weich und natürlich ist es auch ein bisschen, naja, traurig, wenn man an das Eichhörnchen denkt. Und diesen schönen, ganz weichen Pinsel, den hat man sich dann über die Wange gestrichen. Da hat man dann ein bisschen Hautfett aufgenommen und dann hält man ihn über das Blattgold in dem Heft Und dann macht es wie so Sapp, also wird das Gold wie so rangesogen an den
Ah
Pinsel.
ja.
Und dadurch kann man ihn dann das Blatt transferieren auf die Oberfläche der Skulptur und geht dort auch wieder ganz nah ran an das Polyment, das man vorher etwas angefeuchtet hat. Und dann gibt es wieder so einen Transfersog. Und dann liegt das Blatt auf der Skulptur. Und wenn dann die ganze Fläche vergoldet ist, dann wird abschließend wieder poliert. Und dazu hat man flache, geformte, geschliffene Achatsteine benutzt oder auch wiederum Tierzähne, weil die so schön glatt und die richtige Härte haben. Und so erhält man dann diese ganz, ganz glatte, glänzende, wunderschöne Goldoberfläche.
Wahnsinn.
Ja, das ist ja mega komplex, also das ganze Verfahren. Ich wusste das gar nicht. Und wenn man sich dann eben das vorstellt, dass ja all das auch der Ablauf für diese goldene Kleidung der Könige und den Umhang der Maria bei dem Meckfelder Altar war. Also crazy.
Ja, aber das war jetzt wirklich nur das allereinfachste Vorgehen. Da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Verzierungstechniken, die zum Teil schon in der Grundierung gemacht wurden oder dann auf der Vergoldung selbst, um eben diese edlen Stoffe nachzubilden, Damaststoffe, Brokate. Und da zum Beispiel gibt es die Pastilla, die Gravur oder die Punzierung. Und das sind wirklich nur ganz wenige Techniken aus einem riesigen Fundus, wo es noch unendlich viel zu entdecken gibt. Neben der Blattvergoldung auf Poliment gab es noch die Ölvergoldung. Funktionierte also so ähnnlich wie bei deinem Bilderrahmen, Britta. All die Techniken blieben sich im Kern über die Jahrhunderte gleich, wurden aber auch zahlreiche Abwandlungen und Anpassungen. Und mit Gold in der Kunst zu arbeiten, war also mal mehr und mal weniger beliebt. Und ich habe den Eindruck, in der Moderne ist es wieder recht angesagt. Wo glänzt denn das Gold in der modernen Do Kunst am dollsten, Britta?
Ja, also tatsächlich gibt es das auch wieder in der Moderne. Ich glaube, zwischendurch war Gold wirklich Jahrhunderte kaum benutzt, zumindest so in der europäischen oder westlichen Kunst. Aber jetzt, also seit einiger Zeit, 100 Jahren oder so, ist es schon wieder da. Ich muss immer noch an das Eichhörnchen, den Schwanz denken. Ich hoffe, jetzt nicht mehr benutzt. So, ja. Also der Name Gustav Klimt, der wird ja mit Gold in Verbindung gebracht, ne? Sämtliche Werke seiner sogenannten goldenen Periode, die zwischen Jahren 1901 und 1909 entstanden und die eigentlich im Vergleich zu den übrigen von Klimt geschaffenen Werken wirklich eine erstaunlich kleine Gruppe bilden. Aber da hat er wirklich sehr, sehr, sehr viel mit Gold gearbeitet. Und gerade diese goldenen Bilder, die sind ja zu einem unverwechselbaren Markenkennzeichen von Klimt geworden. In der Kunstgeschichte haben sie natürlich auch einen echt festen Platz, ne? Viele dieser Darstellungen erhalten durch den Glanz des Goldes auch so eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, irgendwie magisch, ne? Das ruft dann auch gleich religiöse Assoziationen hervor, finde ich. Warum hat Klimt denn Gold benutzt?
Ja, da können wir eigentlich nur mutmaßen. Ich glaube, es ist ein bisschen überliefert, dass Klimt sich so sehr für das Material Gold interessiert hat, weil sein Vater als Goldgraveur gearbeitet hat. Und ein Schlüsselerlebnis ist wahrscheinlich auch die Reise, die Klimt gemacht hat. 1903 waren nämlich in Venedig und in Ravenna.
Ja, da sind wir ja schon wieder im Ravenna und bei unserem Mosaik.
Ja, genau. Und in Venedig hat er dann bestimmt eben auch den Markusdom gesehen. Und der ist ja innen auch über und über mit goldenen Mosaiken übersät. Das ist auch wirklich so beeindruckend. War einer von euch schon mal da?
Na ja, also da habe ich auch wirklich lange drin gestanden und gestaunt.
Ja, es ist wirklich toll. Ich konnte gar nicht lange drin stehen. Es war so voll, als ich da war. 15
Ja.
Minuten wird man dann da durchgeschoben und ich habe die ganze Zeit hoch an die Decke geschaut. Ich will irgendwann noch mal hingehen und habe den Tipp übrigens gelesen, dass man zu einer Messe hingehen kann, wenn man sich nicht so richtig also man darf sich nicht als Tourist geben, am besten nicht so einen Rucksack dabei oder so, aber dann kann man nicht abgewiesen werden, dann kann man ziemlich lange drin sitzen und in Ruhe gucken,
Ja, das ist
wenn
ein
man.
guter Tipp. Das schöne Stück von Monteverdi muss man sich da anhören. Das wäre mein Traum.
Ah, oh, klingt auch gut, ja.
Marienkäfer.
Ja. Zwei tolle Tipps noch hier eben nebenbei. Zurück zu Klimt. Eins von Klimts ersten Werken mit echtem Blattgold ist das berühmte Gemälde Judith I. Der Goldcharakter des Gemäldes verstärkt sich noch durch den Rahmen des Bildes, der im oberen Bereich auch mit vergoldetem Material überzogen ist. Und der wurde übrigens von Gustav Klimt entworfen und sein Bruder Georg hat das ausgeführt.
Mir ist da auf diesem Bild noch aufgefallen, dass Klimt in dem Gemälde mittelalterliche Verzierungstechniken zitiert. Also zum Beispiel die Schwarzlotmalerei auf dem goldenen Hintergrund rund um den Kopf von der Judith als Verzierung des Hintergrunds.
Ich finde das voll interessant. Das ist mir gar noch nie aufgefallen. Aber das bekannteste Bild hängt doch im Belvedere in Wien. Wahrscheinlich ist der Kuss, oder? Das ist
Ja,
eigentlich das
genau.
Bekannteste.
Der
Ich
Kuss,
habe es ja auch schon
der
mal
Kuss.
gesehen.
Ja. Das Bild hatte auch mal den Titel Liebespaar. Ist von 1907, 1908. Und ja, der Kuss ist halt irgendwie so bekannt, weil er mittlerweile auf Küchenschürzen, Fußabtretern, Regenschirmen, Kaffeetassen und so weiter, überall ist er drauf.
Boah.
Und dieses Schicksal teilt das Werk ja mit Raphaels Engeln, die auch für alles Mögliche herhalten müssen mittlerweile, ne? Ja, aber es ist trotzdem natürlich ein wirklich beeindruckendes Bild. Und vor diesem goldenen Hintergrund kniet auf einer Blumenwiese ein Liebespaar. Es ist in kostbare goldene Gewänder gekleidet. Und ähnlich wie bei den anderen von Klimts Bildern ist das Gold zusätzlich mit unterschiedlichen Ornamentformen noch geschmückt worden von ihm. Und die Formen und Muster erinnern eben an die byzantinische Malerei. Und die Fülle des Goldes verleiht dem Bild insgesamt wirklich so eine mystische, transzendente Wirkung. Und der Hintergrund ist aus feinem Goldstaub und ganz vielen Goldblättchen gestaltet. Und so scheint das Liebespaar im unendlichen Kosmos zu schweben.
Ja, wenn du das so beschreibst, ich schwebe dann gleich mal weiter. Kunstgeschichtlich fällt ja das goldene Werk von Klimt in die Zeit des Jugendstils, der ja in Österreich durch die Wiener Sezession eine besondere Ausprägung gefunden hat, oder?
Ja, absolut, absolut. Die wurde maßgeblich mit von Klimt beeinflusst. Und seine kunsthandwerkliche Ausbildung fand auch Eingang in die Stilelemente der dekorativen Malerei mit vielen Natursymbolen und schmückenden Linien und floralen und auch geometrischen Formen. Der Jugendstil ist eine Gegenbewegung zu der Kunstauffassung von der damaligen Zeit, die ja recht starr war. Und apropos Wiener Sezession, das Gebäude in Wien mit dieser hübschen Lorbeerkuppel, die wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Ausstellungsgebäude für zeitgenössische Kunst errichtet.
Man kann sie heute noch besuchen, oder? Die Sezession, da kann man, glaube ich, rein.
Ja, man kann rein.
Naja, genau, und da ist doch auch der berühmte Beethoven-Fries von Klimt zu sehen, oder?
Genau. Deswegen gibt es auch wirklich viele Touristen, die das Gebäude besuchen. Und der Beethoven-Fries ist leider nicht mehr wirklich komplett erhalten, also eigentlich gar nicht mehr viel. 34 Meter ist der mal breit gewesen, 2 Meter hoch und wirklich schon gigantisch. Ein Sammler hat den damals gekauft und der wurde dann in Teilen abgetragen. Die Reste, die man heute noch sehen kann, die sind aber immer noch sehr schön anzuschauen. 1902 hat Klimt den erstellt und war zusammen mit einer Schau von allen Sezessionisten in Wien eine Hommage an Ludwig van Beethoven. Der deutsche Komponist und Pianist führte nämlich die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung und bereitete Musik der Romantik einen Weg. Also ich vermute deswegen, wusste ich aber vorher gar nicht.
Ich kann auch beisteuern, dass der Fries in den späten 70er und in den 80er Jahren untersucht und restauriert wurde. Und da hat man nämlich herausgefunden, dass Klimt im Beethoven-Fries auch Blattgold verwendet hat mit einem Kupferanteil von 5% und dass er das für die Farbwirkung sogar zweischichtig aufgetragen hat in manchen Bereichen. Und dass er wohl zum Anlegen des Blattgolds Eigelb verwendet hat. Und ich frage mich natürlich, ob es noch mehr Gold an diesem prächtigen Gebäude gibt.
Also das ist ja irre aufwendig. Wusste ich gar nicht, dass er das dann da sogar doppelt gelegt hat. So. Ja, also neben dieser riesigen Lorbeerkuppel gibt es an der Vorderseite des Gebäudes noch den Wahlspruch der Sezession. Und der ist auch in Gold. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.
Ja, und die Kuppel, die leuchtet so golden und ist ja auch eigentlich ein Wahrzeichen von Wien.
Ja, genau, die ist auch wirklich weithin sichtbar und fast das Auffälligste an diesem sehr geometrischen Sezessionsbau. Diese riesige goldene Kuppel ist eben aus Lorbeerranken und es sind 2500 Blätter und über 300 Beeren. Und Lorbeer ist vielleicht ein Thema für eine unserer nächsten Podcast-Folgen. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Schauen wir mal.
Ich habe noch gelesen, dass die Blätter außen gelb gefasst sind und dass auf jedem einzelnen Blatt drei Streifen vergoldet sind, dass es so aussieht wie vergoldete Blattrippen. Und dadurch erhält diese Kuppel diesen insgesamt so flimmernden, goldstrahlenden Eindruck von
Ja,
weitem.
verrückt, ne?
Ja, gibt es nicht auch so einen Begriff im Volksmund? Ich glaube, Krauthappel, oder?
Das hört sich nicht so nett an,
Ja.
Krauthappel.
Ich weiß nicht, ist vielleicht liebevoll gemeint.
Ja, vielleicht. Ja, apropos nicht so nett. In der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich in der Zeitschrift Monopol gelesen, dass die Diebe, die die goldene Toilette vor 4 Jahren geklaut haben, angeklagt wurden. Und da habe ich gedacht, das kommt mir doch gerade recht. So habe ich zumindest noch mal eine kurze Anekdote zu Gold in der zeitgenössischen Kunst.
Ja, perfekt.
Ja, was ist denn das für eine Geschichte?
Maurizio Cattelan, der italienische Künstler, der schon seit jeher für seine wirklich sehr, sehr krassen Werke bekannt ist, der hat auch diese goldene Toilette gemacht. America heißt sie. Und die ist aus 18 Karat Gold. Und, das finde ich wirklich verrückt auch, ist ein voll funktionsfähiges Tiefspülklosett. Cattelan hat das fürs Guggenheim Museum in New York gemacht. Und weil er ja immer sehr, sehr gerne provoziert, der Katalan, hat er auch verfügt, dass dieses Kunstwerk benutzt werden darf und auch soll eigentlich. Haben die Besucher dann auch fleißig gemacht. Also ganz viele sind einfach nur deswegen ins Guggenheim gegangen und haben sich lange Schlangen vorm Klo gebildet. Wurde dann eingeführt, dass jeder nur 3 Minuten auf dieses Klo gehen darf, damit man das mit den Warteschlangen so ein ganz bisschen in den Griff bekommt.
Schnelle Sitzung.
Ja. Und aus dem Guggenheim ist es dann gestohlen worden, oder?
Nee, aus dem Guggenheim, das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, denn da ist, glaube ich, das Sicherheitssystem doch ziemlich krass so. Aber 2019 ist die Toilette dann Teil einer Ausstellung in England gewesen und wurde aus dem Blenheim-Palast in der Nähe von Oxford geklaut. Das ist der Geburtsort des früheren Premierministers Winston Churchill. Und beim Rausreißen des Klosetts, da haben die Diebe auch noch gehörigen Schaden angerichtet. Und die Toilette ist bisher übrigens nicht wiedergefunden worden. Und wegen der 18 Karat Gold vermutet man schon stark, dass die jetzt einfach eingeschmolzen wurde.
Ja, also ich meine, bei 18 Karat ist er, würde ich auch sagen, das Material ist ja extrem viel wert. Welche
Ja.
krassen Werke hat er denn noch sonst so gemacht? Also war da nicht auch irgendwas im kirchlichen Zusammenhang?
Ja, genau. Kennt ihr vielleicht den Papst? Also es ist so eine hyperrealistische Abbildung von Papst Johannes Paul. Und der liegt niedergestreckt auf dem Boden. Und von einem Meteorit ist er nämlich erschlagen worden. Also es gibt einen großen Klumpen schwarzen Vulkangestein, der liegt auf der Hüfte vom Papst. Und der Papst, da niedergestreckt mit seinem Stab in der Hand, liegt da. Und wirklich, das war ein knaller Skandal. Und aber genau daran ist es dem italienischen Künstler ja auch gelegen gewesen.
Ja, so hört sich das da so wirklich an.
Ja,
Krass. Na.
ich habe es jetzt auch noch mal gesehen, den Papst. Der ist in Venedig in der Punta della Dogana ausgestellt, hat da einen extra Raum bekommen. Man kann leider nicht nah dran gehen, man kann nur durch so Glasfenster schauen. Aber also sieht halt wirklich, wirklich echt aus, als ob der arme alte Mann da eben niedergestreckt wurde. Ja, Skandalös war auch Yves Kleins Umgang übrigens mit Gold. Oder besser gesagt, das Werk, von dem ich euch jetzt noch erzählen möchte.
Ja, warte mal schnell. Yves Klein ist doch der französische Künstler, der sich sein Blau hat patentieren lassen. Und ich glaube, du hast mir damals auch dein Lieblingsbild im Städel gezeigt von ihm, oder?
Ja, genau, ja, da ist ja. Er. Ist der, der Mitglied der Nouveau Realisme ist, der sich sein International Klein Blue hat patentieren lassen. Und ja, diese Künstlergruppe Nouveau Realisme, die hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, Kunst und Leben miteinander zu verbinden. Niki de Saint-Phal gehörte da übrigens ja auch zu. Über die haben wir ja auch schon mal in einer Folge von Kunst und Knackig gesprochen. Mhm. Ja, jedenfalls hatte Yves Klein eine Faszination auch, neben dem Blau, für die Lehre, also Lehre mit Doppel-E. Er ist schon recht spirituell gewesen und ein Kunstwerk von ihm heißt Die Zone malerischer immaterieller Sensibilität. 1961 war das. Für dieses Kunstwerk legte Klein ein Ritual zum Verkauf von immateriellen Kunstwerken fest. Also er hatte nichts zu verkaufen. Er bestimmte aber sogenannte nummerierte Zonen, das wollte Klein verkaufen. Dafür erhielt der Käufer dann aber im Gegenzug ein Zertifikat, also eine Quittung. Und der Käufer bezahlte in Gold, in Blattgold übrigens.
Das ist ja interessant. Hat der Käufer die Quittung dann an die Wand gehängt statt das Bild? Oder was hatte er, der Käufer, in den Händen von dieser Transaktion?
Ja, also der Käufer hatte tatsächlich die Quittung dann in der Hand. Also die Quittung ist der Beleg und die der Beleg für die Existenz dieses unsichtbaren Kunstwerkes. Und diese Quittung bewies also, dass wirklich ein formeller Verkauf von einem Kunstwerk stattgefunden hat. Und es handelt sich also um ein Kunstwerk, das rechtmäßig erworben wurde. Ein Nix, das gekauft wurde. Ja. Und die Quittung oder dieses Zertifikat hat das halt bewiesen und man hätte das bestimmt als Käufer auch auf jeden Fall an die Wand hängen können. Aber Klein forderte die Käufer dann auf, die Quittung zu verbrennen. Jetzt wird es wirklich eben spirituell. Oder dadurch hat der Käufer, so Klein, eben die vollkommene und definitive Immaterialisierung wurde damit einbezogen. Und Klein hat dann, nachdem der Käufer die Quittung verbrannt hat, die Hälfte des erhaltenen Goldes, also dieses Kaufpreises für dieses nicht existierende Kunstwerk, für das immaterielle Kunstwerk, in den Fluss geworfen. Also das Ganze hat draußen stattgefunden und es war ja nur dünnes Blattgold. Also diese Papierchen flogen dann von Klein losgelassen durch die Luft und landeten in der Seine. Und der Käufer hatte gar nichts mehr, aber er war jetzt Teil dieser immateriellen Sensibilität. Und man weiß das alles nur, weil es Fotos davon gibt. Einige wenige Käufer gab es und ja, so viel zur Immaterialität und auch ein bisschen zu Gold.
Also vielleicht sollten wir auch mal so eine Aktion machen, ich weiß ja nicht. kann ich das dann eigentlich als Konzeptkunst bezeichnen?
Ja, genau. Er ist wirklich Vorläufer der Konzeptkunst gewesen. Damals hat man den Begriff natürlich noch nicht gekannt. Wie oft findet man in der Kunstgeschichte ja immer erst im Nachhinein einen Begriff für irgendwie eine Ära oder einen Stil. Aber er gilt damit wirklich als Vorläufer auch von der Konzeptkunst und hat sich ja wirklich irre viel Gedanken darüber gemacht. Mhm. Es gab übrigens auch unterschiedliche Preise für die Zonen. Also es ist ja alles nur Yves Kleins Konzept gewesen und die kosteten eben zwischen 20 Gramm und 160 Gramm Blattgold.
Also was? 160 Gramm Blattgold? 160 Gramm Blattgold, ich habe das mal nachgeguckt, das entspricht ungefähr 10.000 Goldblättern. Boah. Und die würden über den Daumen gepeilt heute ungefähr 20.000 Euro kosten.
Ja,
also je nach Karat und Goldkurs.
Ja, das ist teuer,
schon,
ne?
Ganz schön viel.
Ja, aber genau, Yves Klein war wirklich auch schon zu Lebzeiten, also er hat ja auch nur eine kurze Schaffensphase gehabt, so 10 Jahre ungefähr, weil er ja leider auch echt früh gestorben ist, aber er ist zu Lebzeiten schon bekannter Künstler gewesen. Und
ich fand auch interessant, teuer, dass er ja anscheinend die Hälfte des Kaufpreises für sich doch behalten hat.
genau. Also Yves Klein, der Künstler und der Käufer haben eben dieses Geschäft, so viel nochmal zur Konzeptkunst, auch ohne dazwischen geschaltete Galerie oder ohne einen Auktionator abgewickelt. Und so ist quasi Teil dieser Konzeptkunst oder Teil dieses Kunstwerkes auch eine Kritik am Kunstmarkt. Also das heißt, der Verkauf der immateriellen Zonen hat stattgefunden direkt zwischen Künstler und Käufer und ist nicht über den in diesen normalen Ritualen des Kunstmarktes verkauft worden. Und das Ganze hat eben auch noch draußen ja im Freien stattgefunden. Also diese Fotos zeigen den Künstler Yves Klein und seinen Käufer eben auf so einer Seine-Brücke. Und das heißt, es ist ein öffentlicher Raum und nicht innerhalb einer Kunstinstitution gewesen und gilt deswegen eben auch als Kritik.
Und hat Yves Klein nicht auch goldene Bilder gemacht?
Ja, genau. Dann gibt es nämlich noch diese goldmonochromen Bilder von ihm. Also er hat ja ganz viele blaue monochrome Bilder gemacht, aber auch ein paar rosafarbene und eben auch goldene. 40 Monogoldtafeln hat Yves Klein angefertigt. Das ist schon ganz schön viel. Also Blatt kostet ja auch so ein bisschen was, ne? Und er hat kleinere, mittlere und aber auch recht große Bilder gemacht. Das größte ist immerhin 2 mal 1,50. 2 Meter mal 1,50. Und diese hauchdünnen Blattgoldblätter waren ja ganz zart, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und mit einem Hauch waren die auch quasi weggeweht. Und manche der quadratischen Blätter hat er dann auch nicht so ganz, ganz, ganz fest angebracht am Bildgrund. Und das verlieh den Bildern dann nochmal so ein bisschen was Ephemeres. War halt, also dieser Eindruck von Leichtigkeit und Luftigkeit und so, den konnte man als BetrachterInnen schon direkt erkennen. Ich glaube, ein Graus für alle Konservatorinnen und Restauratorinnen.
Ja, das kannst du laut sagen. Ich noch mal ganz kurz zum Vergleich zu der Technik, die wir da im Mittelalter gesehen haben. Der Yves Klein hat hier eine Vergoldungstechnik verwendet, die eher der Ölvergoldung nahe kommt, wo das Gold auch nicht poliert wird. Und die losen Ränder jedes Goldblattes kommen daher, dass dort, wo die Goldblätter überlappten, kein Anlegemittel war, dass da das Blattgold also nicht festkleben konnte. Effekt hat er aber natürlich absichtlich so gestaltet.
Ja, nehme ich mal an, oder sagen wir mal billigend in Kauf genommen, dass wenn er nicht super präzise und akkurat arbeitet, eben tatsächlich das Blattgold an manchen Stellen einfach nicht anhaftet und er vielleicht auch wirklich froh war über diesen ephemeren Effekt. So. Er hat Gold in Japan kennen und lieben gelernt und auch den Symbolgehalt dazu. In Japan hat er ja auch den schwarzen Gürtel im Judo erlangt. Und er war auch wirklich spirituell unterwegs. Und ich finde, das passt auch alles ganz gut zu dieser Folge, ne?
Er hat den schwarzen Gurt im Judo. Hey, hey. Also, soweit bin ich tatsächlich noch nicht. So ein Work in Progress.
Ja, aber ich bin da ganz zuversichtlich und ich freue mich drauf, Saskia. Ich kann das noch erleben.
Ja, frag mich in 10 Jahren nochmal.
Ich werde es verfolgen und beobachten. Ja, wollen wir zum nächsten König kommen? Also zur nächsten wichtigen Zutat eigentlich, Weihrauch. Aus der Moderne kenne ich ein Bild von Emil Nolde, das auch die Heiligen Drei Könige darstellt. Die Anbetung der Könige heißt das. Und einer der Könige hat das Jesuskind auf dem Arm und keiner der drei Königen hat ein Mitbringsel dabei. Und dann kommt mir noch ein Holzschnitt von Carl Schmidt-Rottluff in den Sinn. Das ist einer der Brückemaler. Der linke König hat einen Becher in der Hand, der mittlere eine Schale und ist dort vielleicht auch Weihrauch drin. Habe ich aber leider nichts zu gefunden. Und was genau ist Weihrauch eigentlich und wo kommt denn dieser Name her? Saskia, du weißt so viel drüber. Erzähl uns doch was.
Ja, also bevor ich das Ganze historisch aufrolle, möchte ich eigentlich auf die Bedeutung des Wortes Weihrauch eingehen, weil Weihrauch leitet sich aus dem althochdeutschen Wort Wieruch, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ab. Und das bedeutet eben heiliger Rauch. Und auch der lateinische Begriff Boswellia sacra enthält das Wort heilig. Also es ist ein ganz spezielles Harz, das schon damals sehr viel wert war. Geräuchert wurde eigentlich schon seit Menschengedenken. Wisst ihr, wo man die ältesten Räuchergaben gefunden hat?
Nee, sag doch mal.
Und also das ist ganz faszinierend, in den Gräbern der Neandertaler. Und zwar hat man dort Beifußgaben und anderes Räucherwerk gefunden. Beifuß ist das eigentlich die älteste Schutzpflanze der Nordhalbkugel. Aber auch in Tutankhamuns Grab wurde Weihrauch gefunden. Und ich würde sagen, eigentlich überall dort, wo Rauch war, da waren auch immer die Götter, also das Unsichtbare. Jetzt sind wir wieder bei der spirituellen Welt. Rauch wurde ja oder wird auch bis heute bei der Heilung von Krankheiten gebraucht oder bei der Weihung von Räumen benutzt. Also man kann natürlich auch Nahrungsmittel haltbar machen.
Aha, finde ich voll interessant, was alles mit Weihrauch geht. Weihrauch war ja zeitweise sogar teurer als Gold, ne? Und wie kam das Harz dann zu uns bis hierher?
Ja, viele kennen eigentlich ja nur noch die Seidenstraße heute, aber es gab damals tatsächlich die sogenannte Weihrauchstraße. Und diese entstand im 2. Jahrhundert vor Christus. Sie war eigentlich für die damalige Zeit die bedeutendste Handelsstraße. Sie erstreckte sich auf rund 3000 Kilometern und verband dann den Süden Arabiens mit dem Nordosten Afrikas, quasi und dann mit der mediterranen Welt. Also insbesondere das Römische Reich. Lisa, was denkst du, wie viele Tonnen Weihrauch hat Rom jährlich benötigt?
Tonnen Weihrauch?
Ja.
Also, ich sag mal 4.
1500 Tonnen.
Wow.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und also ich spreche hier nur von der Stadt Rom. Also das
Wahnsinn.
wären umgerechnet 10.000 Lastkamele. Das ist wirklich crazy. Und wenn man dann eben noch bedenkt, dass Weihrauch ja extrem teuer war. Also das Harz konnten nur sich die Reichen leisten, bis ins Mittelalter. Also ich spreche hier vom Adel und der Kirche. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass man früher Weihrauch und Myrrhe zu gleichen Teilen geräuchert hat. Wir kommen ja später nochmal drauf zu sprechen, aber die Entwicklung hin zum Weihrauch kommt eigentlich erst später.
Ja, man räuchert ja vor allem in der kalten Jahreszeit.
Also bis heute räuchert man besonders zum Julfest, also der Wintersonnenwende. Und zwar ist das der 21. Dezember, also die längste Nacht des Jahres, die wird auch Mutternacht genannt, und den Rauhnächten. Also eben, wie vorher schon gesagt, die Rauhnächte sind zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Und man sagt einfach, dass in dieser Zeit der Schleier zur Anderswelt durchlässiger ist. Und deshalb musste man eben Haus und Stall quasi vor den Bösen, das zum Vorschein kommen mag, schützen. Hat jemand von euch die Serie The Witcher gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Nee, ich habe sie auch nicht gesehen. Ja.
Ja, weil dort wird nämlich das Thema der wilden Jagd aufgegriffen. Also die Percht, die Unterweltgöttin der Alpen, reitet in dieser Zeit mit ihrem wilden Gefolge durch die Nacht und nimmt die verlorenen Seelen mit. Und ja, das Thema ist eigentlich bis heute aktuell. Auf die gleiche Symbolik treffen wir übrigens im Norden Europas auch. Wisst ihr wo?
Nee.
Ach. Vielleicht bei Wotan?
Ja, genau. Also Wotan, ich habe sicher auch schon Bilder gesehen. Wotan zieht mit seinen Wölfen und seinen zwei Raben durch das Land und die Raben stehen für Zukunft und Vergangenheit. Ja, aber lass uns doch wieder zurück zur Kunst kommen.
Ich denke noch an ein Gemälde von Adolf Menzel, das einen Altar zeigt, der eigentlich durch Weihrauchschwaden im Chorraum schon fast aus dem Blick verschwindet. Auch Weihrauchgefäße und Prozessionsdarstellungen, in denen Weihrauch geschwenkt wird, werden in der Malerei dargestellt. Und das Weihrauchharz wurde in Ikonenfirnissen benutzt.
War das das Bild, das wir gesucht haben?
Nee, das war nicht
Nee.
das Bild, das wir gesucht haben.
Ja, vielleicht
Leider
finden wir es
nein.
noch.
Ja, jetzt haben wir viel über Weihrauch gesprochen und vorher über Gold. Das heißt, es fehlt noch die Myrrhe. Sie ist wie ein stiller Teilhaber in den Dreikönigsdarstellungen. Bei unseren Recherchen ist uns aufgefallen, man sieht sie nie. Immer ist sie irgendwie in diesem geschlossenen Gefäß drin. Liebe Zuhörer, falls ihr einmal Myrrhe in der Kunst dargestellt gesehen habt, das würde uns wirklich riesig interessieren. Bitte, bitte meldet euch. Was ist aber nun die Myrrhe eigentlich?
Die Myrrhe ist das Gummiharz, das aus dem bis zu 3 Meter hohen und äußerst stachelig dornigen Myrrenbaum fließt, wenn man die Borke anritzt. Der Baum gedeiht in vielen Ländern rund um das Rote Meer. Und auch wenn das Gummiharz als Malmaterial nicht ganz so populär ist, es gibt doch einige Erwähnungen in mittelalterlichen Texten. Die Maler haben damit zum Beispiel ein Bindemittel für Farben in der Buchmalerei bereitet. Auch, und das ist jetzt ein kleiner Fun Fact, wurde es als Cargo eines im 13. Jahrhundert vor Sumatra gesunkenen Handelsschiffs nachgewiesen. Geschätzt wurde die Myrrhe aber für ihre heilende und desinfizierende Wirkung und ihren Wohlgeruch. Und das schon weit vor der Geburt des Jesuskindes. Saskia, dazu weißt du doch mehr.
Ja, genau. Also Myrrhe wurde bereits bei den Babyloniern und im alten Ägypten verwendet. Das Harz hatte dort die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Ratet doch mal, wo überall.
Bei Zeremonien vielleicht?
Oder vielleicht eventuell für Salben?
Ja, genau. Eigentlich für beides. Also die Babylonier stellten unter anderem Salben her. Es wurde aber auch zur Einbalsamierung der Toten verwendet. Und ganz spannend als Parfum für Frauen. Und auch jetzt bei meiner letzten Italienreise habe ich übrigens einen Lippenbalsam mit Myrrhe gekauft und bin ganz begeistert.
Oh.
Ja, Lisa, weißt du, was der Name Myrrhe bedeutet?
Nein, woher kommt er denn?
Myrrhe heißt übersetzt bitter. Und das Harz hat tatsächlich so einen balsamisch bitteren Geruch, ganz im Gegensatz zu Weihrauch, welcher ja mehr so eine, sagen wir mal, zitronige Note hat. Und das Harz ist sehr hautpflegend, also es stabilisiert die Haut, stärkt das Nervensystem. Ja, und mit all seinen guten Eigenschaften kam es auch in Salbölen vor. Ja, ich würde sagen, genug geredet. Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, die Folge abzuschließen.
Ja, ich habe wirklich so viel gelernt bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge. Das finde ich sowieso immer toll. Auch diesmal hatte ich wieder so eine selektive Wahrnehmung. Also seit wir beschlossen haben, darüber zu sprechen und insbesondere zum Gold hin, habe ich wirklich auf jeder Ausstellung dann seither zeitgenössische Kunst in Gold gesehen. Das war verrückt. Ich hätte vorher gar nicht gedacht, dass es so viel gibt. Also ich will die Namen jetzt gar nicht alle aufzählen, aber es waren wirklich viel.
Es geht mir genauso.
Ja, mir ging es auch so. Und ich finde es einfach immer wieder wahnsinnig spannend zu sehen, wie verzahnt die Kunst mit der Medizin oder der Religion oder dem Spirituellen und das Dargestellte mit dem Herstellungsprozess und den Materialien verwoben sind. Auch greift es ja tief in das Thema, was halten wir für wertvoll? Gold und Düfte sind vielleicht gerade deshalb heute wieder sehr gefragt in der Kunst, stelle ich mir vor.
Ja, und das Dreikönigsmotiv hat das ja alles eigentlich klar jetzt ins Bewusstsein gebracht. Also ich finde es sehr schön, dass wir jetzt in dieser Folge so viele verschiedene Disziplinen und Wissensgebiete auch zusammenbringen konnten.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ich möchte mich entschuldigen, falls meine Stimme nicht so besonders gut ist, aber wir befinden uns im Winter. Seid ihr neugierig geworden und möchtet mehr zu Gold, Weihrauch und Myrrhe erfahren? Alle Angaben dazu, wie immer, in den Shownotes. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Lisa und Saskia werden sich noch ein wenig über Harze und das Räuchern im Alltag unterhalten. Und zum Abschluss geben sie euch, wie die drei Könige, drei Inspirationen mit auf dem Weg. Aber Achtung, weiter geht's in Schweizerdeutsch.
Lisa, sag mal, du bist doch in Griechenland in der Ferien und dort im Supermarkt hast du nicht direkt auch Kontakt mit dem Räucher aufgenommen quasi?
Ja, das kann schon so sagen. Ja, ich bin auf einer kleinen Insel und bei dort bin ich in Supermärkte und dann habe ich, ja, ich finde es immer spannend zu schauen, was es so gibt, wenn ich in einem anderen Land bin. Und dann sind mir so kleine Kästchen aufgefallen. Wo so geile Vögel drin waren, da habe ich da versucht, das zu übersetzen. Und das ist tatsächlich also Weihrauch gewesen. Und mir ist dann eben auch aufgefallen, dass dass die Leute an anderen Orten kleine Kirchen und Altäre haben, wo sie dann tatsächlich auch den Weihrauch einsetzen, also persönlich, privat. Und dass sie es, glaube ich, auch so viel, als ich mit den Leuten geredet habe, auch das daheim noch brauchen. Auch in der Ferienwohnung, wo ich war, hat das Kästchen mit dem Harz gehabt.
Ja.
Also, das scheint wirklich noch so dort im Alltag integriert zu sein, dass man mit dem Weihrauch auch räuchern.
Ja, also ich kenne das aus meiner Ferien in Thailand. Die haben ja auch so kleine Altärchen. Also ich räuchere privat ja eigentlich mega gern mit Weihrauch. Ich glaube, ich bin schon fast ein bisschen süchtig, weil eigentlich in den meisten Räuchermischungen, die ich mir selber zusammenstelle, hat es zumindest ein bisschen Weihrauch drin. Also irgendwie auch, es geht mir so, dass der Duft mich total entspannt. Also es gibt mir so ein wohliges Gefühl, irgendwie so ein bisschen Zufriedenheit, wenn man das, ja, so ein Zufriedenheitsgefühl. Und ich habe dann eben auch nochmal den Inhaltsstoff angeschaut von Weihrauch und es verwundert mich eigentlich auch nicht, also der Effekt, wo eben der Weihrauch auf mich hat, weil, also gut, man muss ein bisschen unterscheiden, es gibt ja eigentlich zwei Arten von Weihrauch, der aus dem Jemen, der wird ja heute in der Heilkunde vermehrt für körperliche Beschwerden, also zum Beispiel Arthrose verwendet. Und dann gibt es aber auch noch den Weihrauch aus Äthiopien, Eritrea. Und der hat ja eigentlich seine Wirkung mehr im Bereich von der Psyche. Und eigentlich auch beide sind ganz unterschiedlich im Geruch, eben auch in der Inhaltsstoff und in der Wirkung. Und also der Weihrauch hat einen Stoff drin, also das sind die sogenannten Terpen. Und der Weihrauch aus Jemen ist ja extrem anregend. Du bist dann eben nachher so ein bisschen munter. Und im Gegensatz zu dem aus dem Äthiopien, hat mehr so Esseranteil und ist dann auch, ich sage jetzt mal, entspannt, entkrampfend. Und also ich zumindest merke die Wirkung mega stark.
Ja, das ist natürlich wirklich gut zum Wissen, wenn man für sich privat räuchern will, dass es da einfach auch ja, dann eine unterschiedliche Stimmung erzeugt. Und für mich ist es so, wenn ich den Duft vom Weihrauch in einer Kirche spüre, dann ja, habe ich gerade so Gedanken, was hat eigentlich in dieser Kirche vor kurzem stattgefunden? Waren, was haben sie gedacht, was haben sie gefühlt? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit dem Weihrauch auch alle diese Gedanken noch so in der Luft schweben. Und das ist für mich ein totales schönes Gefühl und auch ein, wie soll ich sagen, ja, meditativ eigentlich.
Ja, voll.
Aber kommen wir mal zurück zu den drei Königen und ihren Geschenken.
Ja, also in meiner Recherche habe ich den Kommentar gefunden, dass Weihrauch und Myrrhe ja früher zu gleichen Teil geräuchert worden sind. Und eben mit der Zeit ist ja quasi die Myrrhe verschwunden und man räuchert heute in der Kirche nur noch den Weihrauch. Und ich finde das eigentlich ein extrem spannender Gedanke, weil Weihrauch verkörpert das Männliche und Myrrhe das Weibliche. Und wenn wir jetzt das eben in Zusammenhang bringen mit dem Patriarchat und eben von der männerdominierten Gesellschaftsstrukturen, verwundert mich das eigentlich auch gar nicht. Aber ob jetzt die Veränderung, ich sage jetzt absichtlich, war oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich wäre eigentlich noch, also ich fände es spannend auch, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Gedanken darüber teilen könnten. Und du hast ja noch, sagen wir mal, theologische Ansichten dazu.
Also es ist eben nicht meine theologische Auslegung, das ist eine, die man kann in der Literatur nachlesen. Und zwar, dass Gold und der Weihrauch und die Myrrhe für die drei Aufgaben oder die Ämter von Jesus stehen. Das königliche, das priesterliche und das prophetische Amt. Und das Gold hat man den Königen geschenkt und der Weihrauch haben die Priester im Kult genutzt. Und der Duft von der Myrrhe und von anderen Harz hat man mit göttlicher Weisheit oder im Duft von der Erkenntnis oder im Ausströmen der Prophetenworte in Verbindung gebracht.
Ja, das ist mega spannend. Also, ich glaube, da kann man noch recht viel philosophieren. Aber wir tun langsam unsere Folge beenden, würde ich sagen. Und ich habe gerade so einen Gedanken gehabt. Also, ich meine, Gold, Weihrauch, Myrrhe ist ja alles mega schön. Aber ich glaube, das Jesuskind hätte sich, glaube ich, mehr über Leckerli
Ja.
gefreut. Ja, also ich glaube, wir verabschieden uns. Und vielen Dank, Lisa, für das tolle Gespräch und die
Ja, sehr gerne.
interessanten
Es hat mich mega
Gedanken.
freudig gemacht,
Ciao
mit dir
zusammen.
kennenzulernen.
Ja, danke dir.